Hören. Aufgabe 1. Lesen Sie die Aussagen und hören Sie sich den ersten Teil des Textes an. Entscheiden Sie danach, welche Aussagen richtig, A, falsch, B, oder im Text gibt es keine Information dazu, C sind. Lesen Sie jetzt die Aussagen 1 bis 5. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit.
Also er hat es nicht mitgebracht. Und jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage Ihnen, wie sein neues Buch heißt. Ich werde aber einen Deibel tun, das soll er gefälligst selber machen. Herr Ende, bitte in diese Kamera da hinein. Ja. Und jetzt werden Sie wundern, was... Also, wie heißt das Buch?
Das heißt der Satanarchäolügenialko-höllische Wunschpunsch.
War es denn nun wirklich so, dass Sie eines Tages hier in München über die Straße gingen und irgendeiner hat zu Ihnen gesagt, schreib mir mal zwei Seiten
das ist schon wahr.
Für ein Kinderbuch und daraus wurde der berühmte Jim Knopf?
Ja, das ist wirklich wahr. Ich hatte da eigentlich damals schon alles probiert, bloß Kinderbücher hatte ich noch nicht probiert. Ich habe so mit 14, 15 angefangen zu schreiben, wollte eigentlich fürs Theater schreiben, weil für mich eigentlich das gesprochene Wort immer das richtige Wort, das wahre Wort ist. Und
das Gültige.
Das Gültige, ja. Mhm. Nicht das Geschriebene. Und dann, deswegen bin ich ja zunächst mal auch auf die Falkenberg-Schule gegangen in München und habe, weil ich hatte kein Geld zum Studieren und ich hätte auch gar nicht gewusst, wo lernt man denn das, wie man fürs Theater schreiben muss. Und dann dachte ich, naja, gehst halt erst mal selber zum Theater. Und nach den 2 Jahren Falkenberg bin ich dann auch in die Provinz gegangen und habe richtig, wie man sagt, Klitsche gemacht. Mhm. Und als ich dann glaubte, verstanden zu haben, wie man fürs Theater schreiben muss, hatte ich eine Komödie geschrieben, habe meinen Vertrag bei dem Theater gelöst, das war in Schleswig-Holstein oben, und bin mit dem letzten Geld zurückgefahren nach München und habe im Atelier meines Vaters sämtliche Dramaturgen Münchens eingeladen. Und nachdem ich also das Manuskript zuklappte, gingen sie kommentarlos zu ihren vorher abgebrochenen Gesprächen über. Es hatte also einen dumpfen Knall getan, dass keiner wollte diese Komödie haben. Und saß ich da, ich hatte keinen Vertrag mehr, ich hatte kein Geld mehr. Naja, und dann, damals war ja, das waren so die frühen 50er Jahre, da war die große Zeit der Kabarets in München. Da gab es allein 5 in München. Und ich lernte da die Therese Angelow kennen von den kleinen Fischen. Und das war gerade irgendein Schiller-Gedenkjahr mal wieder. Und sie fragte mich, uns fehlt noch eine Schiller-Nummer, könntest du mir nicht ganz schnell mal eine Schiller-Nummer schreiben? Naja, und das habe ich dann irgendwie gemacht. Und die kam auch ganz gut an. Ich konnte die verkaufen. Und so habe ich erst einmal eine Zeit lang davon gelebt, dass ich eben fürs Kabarett geschrieben habe. Sketche, Chansons, Soli und so weiter. Mhm. Und über diese Arbeit habe ich dann wieder Leute vom Bayerischen Rundfunk kennengelernt, Abteilung Kulturkritik. Mhm. Und die haben mich dann wieder als freien Mitarbeiter angestellt. Und so ging es halt so, zwar mühsam, aber doch irgendwie voran. Und genau in diese Zeit fiel es, dass ich eben einen ehemaligen Schulkameraden auf der Straße traf, der mich aufforderte, ihm doch einen Bilderbuchtext zu schreiben. Mhm. Naja, und da bin ich zum ersten Mal drauf gekommen, dass man das auch machen kann. Aber die Geschichte hat ja noch einen Fortgang, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, mit diesem ungefähr 500 Seiten dicken Manuskript bin ich dann von...
Hören. Aufgabe 2. Lesen Sie die Aussagen und hören Sie sich den zweiten Teil des Textes an. Jede Aussage enthält einen Fehler, der fettgedruckt ist. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter durch die richtigen Wörter aus dem Text. Lesen Sie jetzt die Aussagen 6 bis 10. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit.
Aber die Geschichte hat ja noch einen Fortgang, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Mit diesem ungefähr 500 Seiten dicken Manuskript bin ich dann von einem Verlag zum anderen gewandert. Das heißt, ich bin wieder in eine Buchhandlung gegangen, habe mir dort einfach mal so Kinderbuchverlage rausgeschrieben. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wo die überhaupt sind. Und habe das losgeschickt, dieses Manuskript. Und das wollte keiner. Ich kriege das immer innerhalb eines Monats zurück mit dem Vermerk, ist ja ganz nett, passt aber nicht in unser Verlagsprogramm. Und damals las ich aber einen Satz von Alfred Polgar, der hieß, Erfolg ist eine Porto-Frage. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe einfach immer wieder ein neue Briefmarken draufgeklebt und habe es weitergeschickt. Und so blieb es dann eben schließlich so etwa bei dem 12. Verlag dann hängen. Die haben das dann gemacht, haben allerdings verlangt, dass man das dicke Manuskript in zwei Bände teilt. Und das haben wir dann gemacht und so kam es dann raus und dann hat es sofort den Deutschen Jugendbuchpreis gekriegt.
Das ist natürlich ein ziemlich schneller Bogen, den er da geschlossen hat. Ich habe vorhin angefangen, Herr Ende, so... Ja, diesen schlimmen und üblichen Versuch, sie in eine Schublade zu stecken, also ist es der realistische Fantast oder ist es der irreale Abenteurer oder ist es, gibt es noch mehr Schubladen, in die man sie stecken könnte? Sie haben schon angedeutet, was sie alles gemacht haben. Ist es so, dass sie unter Umständen sogar sehr gerne von einer Schublade heraus hupfen in die andere hinein, so wie so ein Schachtelteufel, der rauskommt und sagt, das habe ich jetzt probiert, jetzt mache ich wieder was ganz anderes?
Also das fällt ja jedem auf, dass immer jedes meiner Bücher ganz anders ist als die vorhergehend. Man kann sie ja immer nicht miteinander vergleichen. Das irritiert bisweilen die Kritik etwas, weil man natürlich gerne wissen will, wenn man mal irgendwie zu einem Markenartikel abgestempelt worden ist, dann soll man, möchten manche Kritiker auch, dass man dabei bleiben soll. Das habe ich aber nie gemacht, eigentlich weil ich, erstens mal, zwischen meinen Büchern vergehen ja immer einige Jahre und ich selber bin älter geworden, sehe die Dinge anders, stellen sich mir neue Probleme, künstlerischer und anderer Art. Und deswegen ist auch der Tonfall dann jedes Mal ein anderer, in dem das Buch erzählt wird. Außerdem bin ich auch der Meinung, dass jeder Stoff in einem anderen Tonfall erzählt werden muss. Der Tonfall ist sehr wichtig, nach meiner Meinung, was die Wahrheit betrifft einer Geschichte. Also ich versuche es immer so zu erklären, dass ich sage, wenn ich malen könnte, dann würde ich vielleicht, sagen wir mal, in der Art malen wie Chagall. Mhm. Nun, wenn Chagall seine Liebespaare über die Dächer von Paris fliegen lässt oder einen Ziegenbock aufs Dach setzt, der Geige spielt, dann ist das deswegen wahr, weil er einen ganz bestimmten Tonfall anschlägt auf seinen Bildern. Ja, es ist eben der Tonfall des Märchens und der Legende und in diesem Tonfall sind die Geschichten wahr, sie sind sogar mehr als wahr, die Chagall erzählt. Und so ist es für mich sehr wichtig, es ist eigentlich die schwierigste Arbeit an jedem Buch, den jeweils richtigen Tonfall zu finden, in dem jetzt diese Geschichte erzählt werden muss.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten auf den Antwortbogen zu übertragen.